Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teaching in unserem International Ministry Training im ICB, in der International Church Bonn. Und es geht wieder um die Basics von Leiterschaft. Nun, in unserer Basics der Leiterschaft beschäftigen wir uns mit den Grundlagen, wie es schon so schön im Neudeutsch heißt, der Leiterschaft, weil wir die große Freude haben, fast jede Woche in unserer internationalen Kirche mit 42 Nationen an zwei Locations in Alster in Bonn, haben wir neue Gläubige, aber auch neue Mitarbeiter, weil wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, um uns ein Schild ans Revier zu heften, ich bin Pfingstler, ich bin Charismatiker, ich bin ein besserer Christ als andere. Nein, ihr werdet Kraft empfangen, damit ihr meine Zeugen seid in der ganzen Welt. Jerusalem, Galiläa, Samaria bis ans Ende der Erde. Das heißt, der Heilige Geist wird uns gegeben für Kraft, für Output, für Dienst. Und deswegen freuen wir uns so sehr, dass wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt, dass wir anfangen, dem Herrn zu dienen. Zuerst dem Herrn und dann den Menschen. Nun, wir orientieren uns in unserem Curriculum an diesem Buch. Das könnt ihr auch online bestellen unter www.marianschöpfe.de. Das ist unser Leiterhandbuch. Das heißt Kickstart. Kickstart sagt schon wie der Name, für Leute, die gerade anfangen, dem Herrn zu dienen. Und da es sich bei Dienst immer um Anfangsschwierigkeiten handelt und schwierige Fragen, die man am Anfang hat, viele, viele Fragen, wollen wir auch in diesem Video natürlich wieder die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen und zuerst beten. Vater, ich möchte dir danken für die Gabe des Heiligen Geistes, Herr. Nicht um uns eine Krone aufzusetzen, sondern um uns Kraft zu geben, um zu dienen. Damit in unserem Dienst, in unserer Leitung, dein Charakter zum Tragen kommt, sichtbar wird, Herr. Damit du geehrt wirst in der ganzen Gemeinde, aber auch in der Welt, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir Kraft empfangen durch den Heiligen Geist, auch Menschen zu dienen. Menschen sind so kostbar. Du hast sie mit deinem heiligen Blut erlöst, Herr. Und deswegen wollen wir immer erkennen und voller Ehrfurcht sein, wenn wir Menschen dienen, dann dienen wir dem Kostbarsten, was es auf Erden gibt. Denn du hast Menschen erkauft durch das Blut von Jesus Christus. So kostbar sind Menschen, kein Experimentierfeld, keine Menschen, mit denen man irgendwas erreichen kann oder gebrauchen oder schon gar nicht missbrauchen darf, sondern wunderbare Töchter und Söhne Gottes. Erfülle uns heute mit Ehrfurcht und mit deiner Weisheit, damit wir dein Wort verstehen. Nun, heute machen wir den zweiten Teil unseres Kompasses, vier Himmelsrichtungen der Leitung. Das heißt, jeder Leiter oder jeder Mitarbeiter, der leiten möchte, und ich möchte mal behaupten, jeder, der Jesus folgt, ist schon ein Leiter. Ja, das haben wir zum Beispiel am Mittwoch im Taufkurs erlebt, da haben wir drei neue Ex-Muslime. Wer hat sie eingeladen? Pastor Mario, Fehlanzeige. Ein ehemaliger Ex-Muslim, den wir getauft haben bei unserer letzten Taufe mit Namen Mohammed. Das heißt, ich behaupte, jeder, der Jesus folgt, ist schon ein Leiter. Ne? Und das geschieht gerade auch in unserer Gemeinde, dass Leute, die gerade erst 2, 3 Monate im Glauben sind, schon wieder andere Leute zu Jesus führen. Deswegen möchte ich dich herausfordern. Die Jünger waren 3 Jahre bei Jesus und waren Leiter. Und du solltest spätestens nach 3 Jahren, wo du Jesus gefolgt bist, solltest du dich herausfordern lassen und sagen, ich will ein Leiter sein. Ich will durch mein Vorbild leiten. In dem letzten Video hatten wir die erste Himmelsrichtung der Leitung. Das heißt, ich leite mein Team. Und das nennen wir nicht abwertend. Jeder Leiter leitet nach unten. Das ist die erste Himmelsrichtung. Und wir leiten nicht durch Zwang, nicht durch Gewalt, nicht durch Macht oder durch Schildchen, sondern durch Vorbild, durch Charakter, indem wir uns in Menschen investieren. Heute sprechen wir da über die zweite Himmelsrichtung. Jeder Leiter leitet zur Seite. Wir leiten als Team. 1. Korinther 12. Die Gemeinde Jesu ist ein Leib. Da ist jeder wichtig, aber auch jeder verschieden. Ja, da gibt es so eine lustige Konversation, 1. Korinther 12, dass das Auge anfängt mit dem Ohr zu sprechen. Ja, und so etwas, was nie in unserem Körper geschehen würde. Hey, du siehst nicht so aus wie ich. Du machst nicht das, was ich mache. Deswegen bist du nicht wichtig. Und Paulus fragt dann so ein bisschen scherzhaft, wenn der ganze Leib Auge wäre, wie könnten wir dann zu unserem Arbeitsplatz gehen? Nicht wahr? Wenn wir keine Hände hätten und wenn Hände wichtiger wären als Füße, nicht wahr? Sowas gibt es nicht in einem gesunden, normalen Körper. Jeder Körperteil ist verschieden. Ich habe sogar zwei verschiedene Hände. Und wir helfen einander, wir unterstützen einander, wir leiden miteinander. Wer sich schon mal auf den Finger geschlagen hat mit dem Hammer, der weiß, der ganze Körper leidet. Ne? Und wir freuen uns, wenn jemand sagt, oh wow, heute siehst du aber hübsch aus, nicht wahr? Heute ist mal dein Gesicht gewaschen. Der ganze Körper freut sich, wenn ein Glied geehrt wird. Lies mal 1. Korinther 12. Das heißt, in einer Gemeinde haben wir eine Atmosphäre der Wertschätzung, der Liebe zu unseren Kollegen, die vielleicht einen ganz anderen Dienst haben, indem wir ihren Dienst wertschätzen und indem wir erkennen, wir brauchen einander. Gerade weil wir verschieden sind, brauchen wir einander. Und deswegen brauchen wir die Christuskultur in unserer Leiterschaftswelt in der Gemeinde. Nun, wir wollen heute über ein Thema sprechen: Wie kann ich eigentlich mit meinen Kollegen auch Meinungsverschiedenheiten, gerade weil wir so verschieden sind, haben wir oft eine andere Sicht auf das Reich Gottes, andere Meinungen über Theologie. Und jetzt spreche ich nicht über wichtige Themen der Theologie, wie zum Beispiel, komme ich durch Jesus in den Himmel oder durch Buddha oder durch Mohammed? Oder das sind wichtige Themen, darüber lohnt es sich zu streiten. Aber es gibt so Themen in der Bibel, die sind nicht heilsnotwendig, ja? Die sind nicht relevant. Ja? Wie zum Beispiel, was können wir für ein Beispiel nehmen, was nicht heilsnotwendig? Zum Beispiel wir, das wird euch jetzt vielleicht schockieren, wir glauben nicht, dass die Taufe, die Wassertaufe heilsnotwendig ist. Ja, der erste Mann, der im Paradies war am Kreuz, war nicht im Wasser getauft. Übrigens auch nicht im Heiligen Geist getauft. Deswegen wir als Kirche, wir sagen, wir unterscheiden bei Themen, was ist heilsnotwendig, dann streiten wir leidenschaftlich. Ich bin Brasilianer, wir streiten leidenschaftlich. Aber es gibt Themen, die bringen uns nicht in den Himmel. Die Taufe bringt uns nicht in den Himmel, die Geistestaufe auch nicht. Da lohnt es sich nicht zu streiten. Da können wir einen Austausch haben, da können wir mit Argumenten uns austauschen, bereichern, da können wir voneinander lernen. Aber es gibt deswegen eine Anweisung der Bibel, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten in der Kirche umgehen. So, warum ist das so wichtig? Weil wir in der Kirche viele Konflikte haben. Nun, wir sind eine internationale Gemeinde. Wir haben 42 verschiedene Nationen. Wow, da musst du dir mal reintun. Mindestens 42 verschiedene Meinungen, wie man Gott preist. Sollen wir knien, sollen wir weinen, sollen wir lachen, sollen wir tanzen? Jeder hat eine andere Meinung. Und natürlich auch haben wir verschiedene Meinungen über die Art, wie wir leiten. Ne? Sollen wir mit Druck leiten, mit schlechtem Gewissen, sollen wir gar nicht leiten und so weiter. Also ihr versteht, Es gibt keinen Ort, wo so viel gestritten wird wie in Familie. Und Gemeinde ist Familie. Und wer Familie hat, der weiß, wovon ich spreche. Wer verheiratet ist, der weiß, wovon ich spreche. Streit gehört dazu, zu einer Familie. Streit ist nichts Negatives, denn Streit löst zwei wichtige Sätze. Der erste Satz, ich brauche dich, ich will was von dir. Und der andere Satz, hier ist meine Grenze und bitte respektiere meine Grenzen. Das heißt, Streit an sich ist ein Instrument, ist etwas Gutes, aber viele wissen gar nicht, wie man streitet. Viele wissen nicht, wie man Konflikte bewältigt, haben Angst davor und sagen, wow, streiten in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, nein. Und deswegen wollen wir heute lernen, wie können wir eigentlich Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde Jesu klären. Nun, mein Anfangsvers finden wir im Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und da heißt es, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, wow, spürst du den Herzschlag, meine Freude, mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihm bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Oh wow, drei kurze Verse, wo wir so viel von Paulus lernen können, wie er seinen Mitarbeitern und Leitern beigestanden hat, geholfen hat, Meinungsverschiedenheiten, Konflikte zu bewältigen. Wir finden dieses Kapitel auf der Seite 27 in unserem Buch Kickstart. Nun, das Erste, was wir lernen, wenn Paulus hier diesen beiden Mitarbeiterinnen beisteht in ihrer Meinungsverschiedenheiten, in ihrem Konflikt, ist erstmal die Namen. Ja? Also da steht hier Euodia und Syntyche. Das ist schon alleine mal erwähnenswert, dass Paulus mit Frauen gearbeitet hat. Krass! In einer patriarchal geprägten Welt hat Paulus mit Frauen gearbeitet. Das Thema werden wir jetzt nicht vertiefen, da gibt es ein anderes Video zu. Und das Zweite ist, die Namen sind griechisch. Euodia, Syntyche, ich glaube, das heißt Schminkkästchen oder die Liebliche oder die Turteltaube. Also das sind griechische Namen. Paulus hat mit Ausländern gearbeitet. Ja, warum das denn? Warum hat er nicht mit Juden gearbeitet? Klar, er wollte die griechische Welt erreichen. Wir sehen also, Paulus hat Menschen, die wir vielleicht in der Gemeinde oder in manchen Gemeinden abwerten würden, mit Frauen, wieso Frauen in der Leiterschaft oder Ausländer, wieso arbeiten wir mit Ausländern? Das ist übrigens ein Wort, was im ICB nicht gebraucht wird, weil wir Ausländer, Migranten, das benutzen wir nicht. Wir sagen bei uns im ICB international. Warum? Genau, was wir hier lernen. Wertschätzung. Paulus wertschätzte Menschen, die in ihrer Kultur nicht gewertschätzt waren. Wäre er nicht wertschätzend gewesen, hätte er gesagt, ach, sind ja nur Frauen, sind ja nur Ausländer, komm, lass sie ihren Streit kommen, wir schmeißen sie beide aus der Gemeinde, kein Problem. Nein, macht er nicht. Er ringt um Mitarbeiter. Warum? Und das sagt uns schon gleich der dritte Vers, denn sie sind im Buch des Lebens geschrieben. Wow! Worum geht's in der Gemeinde bei Meinungsverschiedenheiten und bei Streit? Geht's darum, wer Recht hat, wer mehr spendet, wer mehr Macht hat, wer mehr Einfluss hat bei den Ältesten? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, zu erkennen, hier sind zwei Menschen, die haben verschiedene Meinungen und die sind beide mit dem heiligen Blut von Jesus erkauft. Jeder Konflikt ist wichtig, dass wir beide Menschen gerettet bekommen. Warum? Weil Jesus für beide gestorben ist. Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, wie Paulus so Konflikte angeht. Er geht sie nicht an, indem er sagt, du hast recht, du hast nicht recht und du musst bestraft werden und du musst geehrt werden oder wie auch immer. Nein, nein, es geht nicht um Recht, es geht darum, beide zu wertschätzen. Warum? Weil sie sind durch das Blut Jesu erkauft. Das Zweite, was wir erkennen, wie Paulus einen Konflikt beginnt, ist Wertschätzung und Dankbarkeit für die Vergangenheit. Er sagt nämlich, dass zu seinem Gefährten, diesem Mediator, da kommen wir auch gleich zu, dass sie seine Mitarbeiter sind, die mit ihm für das Evangelium gekämpft haben. Wow! Das heißt, in einem Konflikt beginnen wir mit Erinnerung, das sind kostbare Menschen, für die Jesus sein Blut vergossen hat. Und Nummer zwei, wir sind dankbar für das, was sie geleistet haben. Ja, in manchen Konflikten geht es nur darum, um andere Menschen zu zerstören, zu vernichten, sein Recht durchzuboxen. Hier beginnt alles mit Dankbarkeit. Ja. Und dann sagt er, und das ist hochinteressant, jetzt kommen wir so in die Konfliktlösung, sagt er hier in Vers 2, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben. Nun, Gesinnung heißt nicht dieselbe Meinung. Ja? Er sagt nicht, die Meinung der einen ist wichtiger als die andere. Er sagt, ihr habt vergessen, was die eigentlich das Ziel ist in eurem Dienst. Nämlich das Ziel ist, Jesus groß zu machen und das Evangelium zu verkündigen. Ja, das sehen wir zum Beispiel hier in einer Folie, die ich mal vorbereitet habe. Da haben wir alleine die Ursachen von Konflikten. Ja, und da heißt es hier, die erste Ursache von Konflikten ist, man hat seine gemeinsame Vision verloren. Ja? Und das ist ganz wichtig, gerade in einem Leib wie der Gemeinde, wo jedes Körperteil verschieden ist, muss man erkennen, wir haben, obwohl wir verschiedene Aufgaben haben, haben wir ein Ziel. Zum Beispiel, heute ist noch relativ früh morgens. Wenn ich mir jetzt Frühstück machen würde, dann kann ich nicht sagen, oh, meine Hände sind wichtiger, weil die können den Kühlschrank aufmachen, sondern meine Füße sind auch wichtig, die bringen mich zum Kühlschrank hin. So ähnlich ist es in der Gemeinde. In dem Epheserbrief sehen wir verschiedene Aufgaben und verschiedene Dienste. Epheser 4, Vers 10 und 11 heißt es, es gibt verschiedene Dienste, um, was ist das Ziel, die ganze Gemeinde auszurüsten, damit die Gemeinde funktionieren kann, Gott zu verehren und damit seine Herrlichkeit anderen Menschen gezeigt wird. Und das geschieht durch die Dienste Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nun, allein hier, wer ein bisschen Gemeinde kennt, der weiß, dass der Evangelist und der Pastor manchmal in einer Spannung stehen. Ja? Wenn du einen Pastor fragst, was das Wichtigste ist in einer Gemeinde, der sagt dir, Seminare, noch ein Seelsorgeseminar, noch eine Seelsorgesitzung, Eheseminare, Familienseminare, Seminare, wir müssen immer in die Kirche kommen, immer wieder, Lehre, Seelsorge und so weiter. Ein Evangelist in so einer Gemeinde, der darf nie auf die Kanzel, weil wenn der auf der Kanzel ist, dann sagt er, hey, was sitze hier? Schon wieder ein Eheseminar, schon wieder Seelsorge? Eben ist ein Auto vorbeigefahren mit 5 Leuten, die schon wieder in die Hölle fahren. Warum sitzt ihr hier? Warum verschwendet ihr eure Zeit? Raus aus der Gemeinde, auf die Straße, predigt das Evangelium. Ja? Nun, wer hat recht? Der Evangelist oder der Pastor? Natürlich haben beide recht, nicht wahr? Natürlich ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen und das Evangelium verkündigen. Aber hör mal zu, bei uns kommen jeden Sonntag neue Leute. Jeden Sonntag, weißt du, wer unsere besten Evangelisten sind? Das ist nicht der Pastor, der auf die Straße geht. Ich meine, ich gehe auf die Straße, kein Problem. Aber weißt du, wer unsere besten Evangelisten sind? Das sind unsere Flüchtlinge. Das sind ganz normale XY-Christen, die ihre Freunde mitbringen, weil sie so begeistert sind von Jesus. Jeden Sonntag haben wir neue Leute. Aber das sind Menschen, die zerbrochen sind. Die brauchen Hilfe, die brauchen Seelsorge, manche brauchen sogar Therapie, die brauchen Schuldnerberatung und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, beide sind wichtig. Ja? Du kannst den Konflikt, der keiner ist, nicht lösen, sagen, der Pastor hat recht oder der Evangelist hat recht. Beide haben recht und deswegen gute Leiter sind sanftmütige Leiter, die erkennen, Menschen sind wertvoll und in einer Gemeinde darf es verschiedene Meinungen haben. Deswegen sagt Paulus hier in Philipper 4, Vers 2, habt dieselbe Vision. Ne? Was ist die Vision dieser verschiedenen Leute hier in der Gemeinde? Die Vision ist, die Heiligen zum Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde Gott verherrlicht und damit Menschen gerettet werden. Und das nächste, was wir sehen, Wertschätzung, Vision. Paulus hat einen konkreten Lösungsvorschlag für Syntyche und Euodia. Er sagt nämlich in Vers 3, ich bitte dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei. Aha, so wertvoll waren diese beiden Frauen, diese Mitarbeiterinnen für Paulus, dass er ihnen Unterstützung gab, gute Mediation, Menschen, die ihnen beistehen. Und warum ist das so wichtig? Warum lernen oder beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Konflikte lösen, auch zwischen Kollegen, Mitarbeitern und Leitern? Weil Ärger und Streit, wie gesagt, haben wir eben gesagt, gehört zu dem Leben einer Gemeinde dazu. Der normale Verlauf eines Konflikts in einer Gemeinde ist leider dieser. Das heißt, ein Kollege verletzt den anderen und der verletzt ist, schweigt. Warum schweigen wir? Warum besprechen wir nicht den Schmerz, der mir zugefügt worden ist? Ja, manche haben mir gesagt, du hast mich verletzt, Pastor, und haben es erst Jahre später gesagt. Warum sagen wir das nicht? In der richtigen Zeit, damit ich vielleicht auch erkennen kann, ich habe etwas falsch gemacht. Gerade diese Woche habe ich 2 Feedbacks bekommen von Mitarbeitern in der Gemeinde, die gesagt haben, Pastor, so wie du so geredet hast zu mir oder über mich geredet hast, das hat mich verletzt. Und ich sage, danke, danke, dass du das gesagt hast. Ich habe es nicht erkannt. Es war nicht meine Absicht. Bitte kannst du mir vergeben. Das ist eigentlich gesund. Aber die meisten schweigen, weil sie sagen, ja, wir wollen ja keinen Konflikt haben, wir müssen auch vergeben. Das steht ja, wenn wir nicht vergeben, dann werden wir auch nicht vergeben, dann kommen wir sogar in die Hölle. Deswegen schweigen wir. Wir drücken Verletzungen runter. Wir reden nicht darüber. Wir wissen auch nicht, wie wir streiten. Wir haben Angst vor Streit. Und das ist nicht gelernt in der Familie. Und dann sagen, ich vergebe dem Pastor. Ja, letztens kam jemand zu mir durch, du hast etwas falsch über mich gesagt. Und dann, wenn er nicht gekommen wäre, hätte er geschwiegen, ja, ich vergebe dem Pastor und dann wird man irgendwann bitter. Ja? Und irgendwann gehen die Leute dann aus der Gemeinde. Ja? Das ist das schade, dass unverarbeitete Konflikte, die bringen Menschen aus der Gemeinde. Es gibt viele, viele Menschen, die enttäuscht sind von Gemeinde, weil Konflikte nicht positiv bearbeitet worden sind. Ja, und das Schlimmste ist, sie verlassen nicht nur die Gemeinde, sie verlieren auch ihren Glauben. Denn die große Frage ist ja, und die Frage ist ja auch hier bei Oeodion und Syntyche, warum steht das ja eigentlich in der Bibel? Christen, die streiten, das gibt's doch nicht. Christen streiten doch nicht. Ne? Da sind verschiedene Erwartungen, die man hat an Gemeinde. Gemeinde ist wie Paradies, wir sind alle perfekt, wir streiten nicht, wir haben keine Konflikte. Das sind die falschen Erwartungen. Herzlich willkommen in der Gemeinde, Gemeinde ist Familie, wir zoffen uns fröhlich. Ja? Wir müssen nur lernen, mit Konflikten umzugehen. So wie, was haben wir jetzt gelernt von Paulus? Wie hat er Konflikte zwischen Euodia und Syntyche gelöst? Erstens, Euodia und Syntyche sind wertvoll. Jesus ist für sie gestorben, das Kostbarste hat er gegeben. Sein Blut, denn sie, ihr Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Wow, jeder ist wertvoll. Es geht nicht darum, Leute, du hast recht, du bist falsch, du kriegst die Macht, du wirst entmachtet, du musst raus, der andere bleibt. Darum geht es nicht. Es geht darum zu sehen, beide sind wertvoll. Dann ist wichtig mit sachlichen Argumenten, kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann hatten wir gesagt, wir erinnern uns an die Vision. Ja? Was ist die Vision? Wir sind dankbar für unsere Mitarbeiter, aber wir erkennen, Mitarbeiter haben verschiedene Aufgaben. Wir sind dankbar für die verschiedenen Aufgaben, aber wir erinnern uns, wir haben eine Aufgabe, denken wir an den Pastor und den Evangelisten, wir brauchen sie beide. Ja? Und dann das Letzte ist, Buße, wo Schuld geschehen ist, dass wir Buße tun, dass wir einander vergeben und dass wir in Dankbarkeit auseinandergehen. Ganz, ganz wichtig. Nun, wenn wir nochmal schauen, auf wie Paulus diesen Konflikt angegangen ist, dann können wir sagen, Konflikte hat er Jesus-zentriert angegangen. Ne? Wir haben gelernt, hier sind zwei Menschen, Euodia und Syntyche, die haben hier einen Konflikt. Die sind voneinander getrennt aufgrund ihrer verschiedenen Meinungen. Und was Paulus tut, er sagt nicht, du hast recht oder du hast recht, er führt sie zu Jesus. Das ist Jesus-zentrierte Konfliktbewältigung. Ne? Er fängt an mit Dankbarkeit. Ihr seid im Buch des Lebens geschrieben. Er gibt ihnen eine Sicht, wer sie in Jesu Augen sind. Er sagt, ich bin dankbar für sie. Sie sind meine Mitarbeiter. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Sie haben eine Vision. Ja? Das heißt, ein guter Mediator, hier ist der Mediator, den Paulus ja ihnen zur Seite stellt, der versucht, Konflikte nicht zu lösen, indem er sagt, du bist der Schuldige, du bist der, der gerecht ist, sondern versucht sie zu Jesus zu führen. Nun, interessanterweise, das Allerheiligste der Juden ist der Ort, wo die sogenannte Bundeslade ist. Die Bundeslade war eine goldene Kiste, in der die 10 Gebote, die beiden Steintafeln, drin waren. Und die 10 Gebote haben folgende Botschaft. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuldig vor Gott. Du hast das Gericht verdient. Ewige Strafe. Ja, und das ist wahr. Denn wir alle sind schuldig. Alle, die wir in Konflikten sind, wir alle sind. Es gibt nicht den einen, der schuldlos ist. Es gibt nicht das sogenannte Opfer und es gibt nicht den sogenannten Täter. Ja? Selbst bei 90% Täter und 10% Opfer oder wie auch immer, wenn du das in Prozenten, wir sind alle schuldig. Ja? So, und deswegen, einmal im Jahr kam der Hohepriester und auf dieser Bundeslade waren zwei Engel, zwei Cherubim. Und ihr Angesicht war nicht gegeneinander gerichtet, sondern auf die Platte, auf den sogenannten Gnadenstuhl, nennt man das in der Elberfelder Übersetzung. Und dann kam der Hohepriester rein und dann hat er einmal im Jahr das Blut des Lammes hineingebracht und es auf den Deckel ausgegossen. Und die Engel sahen in dem Spiegel des Blutes das Angesicht des gegenüberstehenden Engels. Das ist eigentlich der Weg, den Paulus gewählt hat. Nicht das Gesetz, du bist schuld, du bist nicht schuld, du hast recht, du hast nicht recht, sondern durch das Blut Jesu. Manche Konflikte kann man nicht lösen durch Recht oder Unrecht. Manche Konflikte kann man nur lösen durch das Blut Jesu. Deswegen ein guter Leiter ist ein sanftmütiger Leiter, der Menschen miteinander versöhnt. Versöhnung gibt es aber nur bei Jesus. Nicht, indem wir Leute sagen, was sie falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben, sondern nur durch Vergebung. Ja. Natürlich, klar gibt es, wenn wir jetzt sprechen über Missbrauch oder sexuellen Missbrauch, darüber rede ich jetzt nicht. Ich rede über Meinungsverschiedenheiten unter Leitern. Ja. Nur, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen. So, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Was sind denn eigentlich die Ursachen von Konflikten in der Zusammenarbeit? Da haben wir hier auch folgende Folie. Das eine haben wir schon gesagt. Das ist also einmal unterschiedliche Zielvorstellungen. Ja? Hat mir schon den Pastor und den Evangelist. Der eine sagt, wir müssen auf die Straße gehen, Menschen zu erreichen. Der andere sagt, wir müssen die Menschen erstmal heilen. Ja, wer hat recht? Beide haben recht. Und darüber muss man sprechen. Man muss kommunizieren. Man muss, so wie Paulus hier bei Oodia, muss den anderen erreichen. Und es gibt aber auch Konflikte, die entstehen durch verschiedene Beziehungschemie, darauf gehen wir gleich nochmal ein, weil wir alle haben verschiedene Persönlichkeiten und wir sagen immer so, wenn wir zum Beispiel jemanden rekrutieren wollen für unser Team, gibt es 4 Koordinaten, die wichtig sind. Nummer 1 ist die Berufung, ist jemand von Gott berufen. Nummer 2 das Charisma, hat jemand von Gott die Befähigung bekommen, durch den Heiligen Geist. Nummer 3, ist er kompetent, hat er überhaupt eine Ahnung davon? Jeder, der weiß, der Kindermitarbeiter ausgebildet hat oder Jugendarbeiter, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld, wo wir sehr viele Paragraphen und auch Erziehungsberechtigung und viele, viele Dokumente und so weiter. Also man muss auch ein Handwerk verstehen, gerade wenn man mit Kindern arbeitet oder mit Jugendlichen. Aber das vierte ist auch leider wahr, die meisten Konflikte in der Mitarbeit zwischen Kollegen ist die Beziehungschemie. Ja? So, wir haben gesehen in unserer Folie, dass Konflikte oft zur Trennung führen. Und wir wollen heute lernen, wie können wir Trennung in Mitarbeit vermeiden und wie können wir Beziehungen stärken und vielleicht sogar Konflikte als Chance sehen, dass wir weiter wachsen hin zu Jesus und auch weiter wachsen in unseren Beziehungen. Denn wirklich tragfähige Beziehungen sind Beziehungen, die gelernt haben, Meinungsverschiedenheiten auszufechten und letztendlich sie zu Jesus zu bringen. Was haben wir für eine weitere Ursache, warum Konflikte oft nicht gelingen oder zur Trennung führen? Man reflektiert nicht genug. Man braucht Abstand von den Emotionen, Abstand vom Konflikt. Deswegen ist auch ein Mediator so wichtig, der uns hilft, einzuordnen, worum geht es eigentlich in diesem Konflikt. Da haben wir zum Beispiel Konflikte, die sind in der Vision begründet. Ne? Menschen haben völlig verschiedene Visionen, wie Gemeinde aussehen soll. Und das klärt man am besten, indem man halt eine klare Visionsbeschreibung niedergelegt hat. Das ist das Erste, wir haben vor 3,5 Jahren die Gemeinde gegründet. Allererstes wichtig, dass man die Vision niederschreibt. So heißt es auch in einem der Propheten, schreibe die Vision auf, dass es jeder geläufig lesen kann. Jeder, der in deine Gemeinde kommt, der in der Gemeinde mitarbeiten will, muss wissen, was die Vision der Gemeinde ist. Wir haben die Vision woher? Aus meinem eigenen Kopf ausgedacht? Nein, sondern wir haben die Vision aus Apostelgeschichte 2. Wir sind eine internationale Gemeinde, ein Haus des Gebets. Wir wollen tiefe Gemeinschaft haben. Sie waren tagtäglich in den Häusern, haben das Abendmahl miteinander geteilt. Wir haben eine klare biblische Lehre. Gottes Wort ist die Grundlage unserer Lehre. Jeder, der in unsere Gemeinde kommt, darf die Erwartung haben, im Gottesdienst, in den Kleingruppen wird Gottes Wort gepredigt, nicht irgendwelche neuen Trends oder was weiß ich, zurück zu Gottes Wort. Wir glauben daran, dass die Pflicht in unserer Gemeinde ist, zu erkennen, was ist meine Berufung, wie kann ich diese Berufung umsetzen, Gott zu ehren, um meinem Nächsten zu dienen und natürlich Evangelisation. Das sind die fünf Dinge. Eine internationale Gemeinde, die Menschen aus allen Nationen erreicht, ihnen ein Zuhause gibt, Gemeinschaft, und damit sie jünger werden, um die Welt zu verändern. Das ist die klare Vision. Dann muss man immer wieder sehen, ist der Streit auf der Sachebene? Sachebenenkonflikte kann man ganz leicht lösen durch Arbeitsbeschreibung. Arbeitsbeschreibungen regeln die Prozesse in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Oft sind die Konflikte, die wir haben zwischen Kollegen, weil wir haben keine klaren Arbeitsabläufe niedergeschrieben. Deswegen sagen wir bei Konflikten, wer schreibt, der bleibt. Zu Beziehungskonflikten kommen wir gleich. Nun, wenn wir in einem Konfliktgespräch gehen, dann haben wir auch durch die Bibel ein paar Tipps, wie man ein positives Konfliktgespräch führen kann. Das ist erstmal der Zeitpunkt. Da lernen wir von Matthäus 5, 23, wenn jemand ein Opfer darbringt und er weiß, ein Bruder hat etwas gegen mich, lass das Opfer liegen, geh hin, kläre den Konflikt so schnell wie möglich. In Epheser 4, Vers 26 heißt es, lasse die Sonne nicht untergehen und über deinen Zorn. Ja. So, das sind so zwei Ratschläge, die uns das Wort Gottes gibt, dass wir den Zeitpunkt in einer gewissen Balance wählen. Ne? Da gibt es diese beiden Gruben, in denen man fallen kann. Wenn man zu schnell in ein Konfliktlösungsgespräch geht und man ist noch voll in der Hitze des Zorns, dann kann zu schnelle Worte zu schnell zu Verletzungen führen. Deswegen ist es gut, Konflikte, Gespräche erst zu führen, wenn man sich erstmal reflektiert hat, die Emotionen erstmal runtergekocht hat. In Deutschland sagen wir, schlaf erstmal drüber. Deswegen ist hier Epheser 4, 26 manchmal so ein bisschen nicht so unbedingt hilfreich, dass die Sonne nicht unter deinem Zorn untergeht. Vielleicht ist es manchmal gut, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, zu reflektieren, wo befindet sich eigentlich unser Konflikt? Ist es in der Vision? Haben wir noch die gleiche Vision? Ist etwas, was in unserer Beziehung, vielleicht ist ja auch etwas in mir, dass ich ein Problem mit mir selber habe, dass ich dauernd reagiere, wenn jemand da einen bestimmten Knopf bei mir drückt? Oder ist es wirklich ein Sachfehler? Lass uns nochmal bitte in die Arbeitsbeschreibung schauen. Es ist gut, dass wir da ein bisschen Zeit nehmen. Aber ein Gespräch, das zu spät geführt hat, haben wir hier Matthäus 5, 23, das kann dann zu wirklich Bitterkeit führen und Trennung. wenn wir in ein Gespräch gehen, habe ich hier Seite 31, fangen wir erstmal mit Dankbarkeit, Wertschätzung. Wir sind dankbar, dass Jesus dich erwählt hat. Du bist mein Bruder, meine Schwester. Ich bin dankbar, so wie Paulus, haben wir gerade gelesen. Philipper 4, dankbar für die Zusammenarbeit. Kein Vorwurf. Ne? Dann fangen wir sachlich an. Wir klammern Persönliches aus. Wir versuchen, über Handlung, über Dinge zu sprechen und nicht über den anderen. Wir sagen nicht, du bist unzuverlässig, ne? Weil du kommst immer zu spät. Nein, wir können so fragen. Sag mal, du, mir ist aufgefallen, du kommst immer zu spät zum Dienst. Er hat das vielleicht einen Grund. Ne? Also ich zum Beispiel als Pastor habe nochmal einen größeren Horizont. Ja? Ich weiß zum Beispiel, dadurch, dass ich Pastor bin, sagen mir die Leute, was ihre Nöte sind. Ne? Da ist zum Beispiel einer, unser Ordner, der hat Diabetes. Ne? Der muss sich morgens erspritzen. Der kann nicht immer so pünktlich kommen, weil dann klappt das irgendwie nicht und so weiter. Ich weiß die Hintergründe. Ne? Wenn du sofort mit einem Vorwurf sofort dein Urteil schon gefällt hast, dann klappt das nicht. Dann geht ein Konfliktgespräch baden. Das heißt, wir fragen erstmal, wir sprechen über Handlung und wir bewerten den anderen nicht. Du bist unzuverlässig. Nee, du bist letztens zu spät gekommen. Es ist wichtig, dass wir pünktlich sind. Kannst du mir sagen, ob es dafür einen Grund gab? Ne? So, solche Sachen. Und dann wichtig, dass wir immer wieder unsere gemeinsame Vision betonen und dass wir dann in Dankbarkeit das Gespräch beenden und mit dem Willen, ich vergebe und vergesse, ja? Damit wir diese Dinge nicht mitnehmen in die Zukunft. Ja, dann haben wir, wenn wir Konflikte haben, die auf der Sachebene sind, dann ist es eigentlich relativ einfach und da sage ich jetzt schon voraus, wenn du Konflikte auf der Sachebene hast, dann hast du keine Arbeitsbeschreibung geschrieben. Es ist wichtig, Abläufe, wenn man zusammenarbeitet mit Kollegen, man muss sich zusammensetzen, man muss die Zeit nehmen und Arbeitsabläufe niederschreiben und gegenseitig, von mir aus unterschreiben, aber das ist das, worauf wir uns geeinigt haben. So machen wir das hier. Ne? Und das am liebsten schriftlich, dann haben wir auch den nächsten Konflikt schon entschärft. Das ist wichtig. Wir haben ein biblisches Beispiel dafür in Apostelgeschichte 15. Da gab es diesen Streit, wie machen wir das in einer internationalen Gemeinde? Dürfen wir Schweinefleisch essen? Die Bibel verbietet es uns. Dürfen wir beschnitten oder unbeschnitten sein? Die Bibel gebietet uns, uns zu beschneiden. Da gab es einen großen Konflikt. Wer hat denn Recht? Hat Mose Recht? Oder hat Jesus recht, weil Jesus alle Speisen als rein erklärt hat und Jesus jetzt unser neuer Mose ist, der gesagt hat, wir werden auch gerettet ohne Beschneidung. Wer hat recht? Ja. Und da war es wichtig, dass man zusammenkam. Da gab es ein großes Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 und da heißt es hier so wunderschön in Apostelgeschichte 15, 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns, wer war uns, das lesen wir ein paar Verse vorher, den Aposteln, den Ältesten und der ganzen Gemeinde hat es gut geschienen. Das heißt, wenn wir Konflikte auf der Sachebene haben, ist es wichtig, Abläufe, Arbeitsbeschreibungen zu machen. Und das haben die ja dann auch hier in Apostelgeschichte 15, haben die ja einen Brief geschrieben, haben gesagt, pass mal auf, wir erwarten nicht von euch, dass ihr euch beschneiden lasst, aber bitte keine Hurerei, keine sexuellen Ausschweifungen, kein Götzendienst und bitte kein Ersticktes. Ne? Auch das wurde später nochmal dann relativiert, nicht wahr? Aber letztendlich war es wichtig, dass sie eine Regelung hatten und haben so ihren Konflikt gelöst. Dann haben wir Konflikte auf der Kompetenzebene. Ne? Kommt jemand zu dir und sagt, ja, der Pastor hat mir gesagt, ich soll dich zurechtweisen. Ne? Und dann, was ist denn das für eine Konfliktlösung, nicht wahr? Der Pastor hat mir gesagt, ich soll dir sagen so und so. Ne? Klärung der Kompetenzen, ne? Ganz, ganz wichtig. Wer hat was zu sagen? Wer darf etwas entscheiden? Und ich sage dir voraus, wenn es solche Sachen gibt, dann sind die Kompetenzen nicht geklärt. Das muss niedergelegt werden. Wer darf entscheiden? Sowas haben wir auch zum Beispiel in der Gemeinde, da gab es einen Prediger, hieß Apollos. Und der war auch nicht richtig getauft. Der hatte nur die Taufe des Johannes. Das war auch schon mal ein Konflikt. Und er hatte ein Empfehlungsschreiben von der Gemeinde von Ephesus und von Priscilla und Aquila bekommen. Und damit ist er dann nach Korinth gereist und hat dann ein Empfehlungsschreiben mitgebracht. Ganz, ganz wichtig, dass wir Kompetenzen klären in der Gemeinde. Darf in der Gemeinde jeder für Kranke beten oder nur die, die auch bekannt sind, die anerkannt sind? Wer darf in der Kindermitarbeit mitarbeiten? Bei uns ganz klar, du musst ein ausführliches Führungszeugnis haben, du musst bekannt sein, die Eltern müssen wissen, du bist den Ältesten bekannt. Da, gerade bei Kindern, wo wir so viel immer wieder in anderen Kirchen oder Organisationen von Missbrauch hören, sehr wichtig, dass das geklärt ist. Wer darf hier was machen? Wer darf nichts machen? Arbeitsbeschreibung, Kompetenzbeschreibung. Ja? Dann unausgesprochene Erwartungen. Auch da, ne, wenn der Pastor sagt, ich darf mal wieder 2 Stunden predigen und der Kinderpastor sagt, sag mal, bei dir piept's, nicht wahr? So sagen wir in Deutschland, bei dir piept's. Ich muss ja 2 Stunden auf Kinder aufpassen und du hast 2 Stunden gepredigt. Das muss man klar klären. Was haben wir für Erwartungen? Die müssen niedergeschrieben werden. Ne? Da muss der Pastor dann halt sich ein bisschen an die Zeit halten. Ne? Ganz, ganz klar. So, dann haben wir Konflikte auf der Beziehungsebene. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar... haben wir hier gleich am Anfang das sogenannte Disk-Viereck. Nun, das sogenannte Disk-Viereck haben wir mal in einem Fähigkeitsworkshop gehabt. Und zwar, jeder Mensch ist anders motiviert. Da haben wir hier zum Beispiel die Initiativen. Initiative Menschen sind extrovertiert, mehr als introvertiert. Und Initiative sind immer motiviert durch Menschen. Sind immer interessiert an Menschen. Dominante sind auch extrovertiert, aber sind immer motiviert durch Ergebnisse, durch Leistungen, durch Projekte. Ne? Menschen motivieren sie nicht so sehr. Menschen dienen dann eher den Projekten. Ne? Aber hier der Initiative, der sagt, ey, Kirche, Projekte sind nur für Menschen da. Ne? Also diese beiden gibt es, dann gibt es den Stetigen, der ist dann mehr introvertiert, der guckt dann, dass allen gut geht, ne? Das sind auch so Pastoren sind hier und hier sind die Gewissenhaften, ne? Das sind die, die wir unbedingt in der Kasse brauchen, die sagen, jeder Pfennig muss stimmen, jede Woche wird gebucht, die Spenden gezählt, da darf kein Pfennig fehlen, ne? Die brauchen wir, ne? Da würde der hier, der würde eine Krise kriegen, ne? Wenn er den Job hätte, ne? Aber alle sind wichtig, alle brauchen wir in der Gemeinde, ne? Und dann haben wir einen Konflikt. In Apostelgeschichte, da ging es um die Behandlung eines Mitarbeiters, das war Johannes Markus. Das war der spätere Schreiber des Markus-Evangeliums, ganz, ganz wichtig. Und der hatte Paulus und Barnabas verlassen auf ihrer ersten Missionsreise. Ja, da hat er sie im Stich gelassen und hat sie in Zypern allein gelassen. Und die kamen dann zurück nach Antiochia. Und dann wollten sie in eine zweite Missionsreise gehen und der Barnabas, der wollte dem Johannes Markus noch eine zweite Chance geben. Warum? Weil Barnabas, Sohn des Trostes, der war voll der Pastor. Ne? Der sagte, ey, wir müssen dem Mann, ich sehe ein Potenzial in dem, der kriegt eine zweite Chance. So sind Pastoren, ne? Hast du schon wieder einen Fehler gemacht? Sind schon wieder die Windeln voll? Komm, nochmal. Versuchen nochmal, so sind Pastoren, total das Herz für Menschen, immer vergeben, immer zweite Chance, dritte, 3560. Chance und so weiter. Aber Paulus, ganz anders, der sagt, der muss weg, 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 raus aus dem Team. Der hat mein Team in Gefahr gebracht in Zypern. Wir werden beinahe umgekommen, weil der so unzuverlässig ist. Ne? Und übrigens, Johannes Markus, war das nicht der, der nackt Jesus, von Jesus geflohen ist im Garten Gethsemane? Einmal, zweimal versagt, immer versagt. Ne? Einmal Loser, immer Loser, raus. Ne? So, wer hatte jetzt recht? Nun, die meisten meiner Mitarbeiter in der International Church, die ich gefragt habe, die haben gesagt, Mario, Barnabas hatte recht. Wir müssen immer Leuten eine Chance geben. Ja, ist ja auch richtig. Ne? Aber die brauchen wir auch. Ja? Wir brauchen auch Leute, die sagen, hey, wir können nicht immer Rücksicht nehmen auf den und der, der hat auch wieder was auszusetzen, sondern wir müssen auch Ziele erreichen. Wir können nicht dauernd noch eine Gemeindestunde und noch eine Gemeindestunde und nochmal um uns selbst drehen, weil wir haben alle Probleme und wir alle drehen am Rad, sondern wir müssen auch mal auf die Straße. Hey, wir müssen die Welt retten. Amen. Ja, das ist auch wichtig. Deswegen, wer hatte recht? Beide hatten recht. Ja. Es braucht den Pastor, der sich um verletzte Menschen kümmert. Es braucht aber auch den Apostel, den Paulus, der sagt, wir müssen auch die Vision der Gemeinde erreichen. Wir können nicht dauernd, nur weil jemand wieder irgendwie der Schuh drückt, schon wieder die Gemeindekonstitution ändern und so weiter und so fort. Wir müssen auch mal Butter bei den Fische, nicht wahr? Deswegen, das sind Beziehungskonflikte. Und die löst man am besten, indem man wieder zurückkehrt zu Philipper 4. Was ist das, was ist die Vision? Was ist das Ziel? Das Ziel ist Nummer 1. Danke, Jesus. Jesus muss geehrt werden, gerade durch unsere Konflikte. Wie führe ich Konflikte? Tue ich das so wie Paulus? Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Du bist ganz anderer Meinung als ich. Aber du bist kostbar, deswegen ehre ich dich, deswegen behandle ich dich mit Würde. Ich werde nicht schlecht über dich reden, hinterm Rücken. Ich werde dich nicht manipulieren, ich werde dich nicht kaputt machen. Ja, das ist der große Unterschied zwischen Streit in der Welt, Leute kaputt machen, ne? Und Streit in der Gemeinde. Wir versuchen, Leute besser zu machen. Hier, Barnabas. Ne? Wenn Barnabas sich nicht in Johannes Markus investiert hätte, das Markus-Evangelium hätte es nie gegeben. Es ist wichtig, Menschen mit Würde, mit Respekt zu behandeln, nicht schlecht hinterm Rücken reden, keine Politik machen, nicht Leute kaputt machen durch Verleumdung, achtes Gebot, sehr, sehr wichtig. Und dann immer wieder auf die Vision. Was ist die Vision? Die Vision ist, Nummer 1, Gott zu ehren. Nummer 2, den Missionsauftrag zu erfüllen. Und jetzt wollen wir noch beten. Herr, ich danke dir, Herr. Die Realität ist, Herr, Gemeinde ist Familie. Wir streiten uns oft, Herr. Und wir streiten uns fröhlich, Herr. Hilf du uns, Heiliger Geist, unsere Konflikte so zu lösen, dass du geehrt wirst, Herr. So zu lösen, Herr, dass Menschen nicht kaputt gemacht werden, sondern dass Menschen geheilt werden, gewertschätzt werden, bedankt werden, Vater, und dass wir in Beziehung näher zusammenkommen. Denn dein Gebet in Johannes 17 ist, gib uns doch diese Einheit. Und wenn deine Gemeinde in Einheit ist, gerade auch in Konflikten, gerade auch in Unterschiedlichkeiten, dann wird dir die Welt erkennen, dass du der Gesandte Gottes bist. Hilf uns dabei, wir brauchen dringend deine Hilfe und segne alle meine Mitarbeiter und Schwestern und Brüder, die gerade auch hier herausgefordert sind in Konflikten, Meinungsverschiedenheiten, dass du sie leitest durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Amen.